Ich glaube, es gibt wirklich kein Obst, um das es so viele Geschichten und Mythen und Märchen gibt wie den Apfel. Lass uns über den Apfel sprechen.
Einfach natürlich gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich gärtnern, der Podcast für Pflanzenfreunde und Gartennerds und natürlich alle, die es noch werden wollen. Sabine und ich, wir sprechen heute über eine ganz fantastische Pflanze und zwar den Apfelbaum. Für mich leider nutzlos, denn ich bin allergisch gegen Äpfel. Sabine, schön, dass du da bist.
Ah, ja, danke. Jetzt fängst du gleich mit so einem Hammerthema an. Aber es gibt Äpfel, die für Allergiker ganz okay sein können.
Tatsächlich? Also bei mir ist es das Sorbit, das nicht funktioniert.
Ja, da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn wir über die Sorten sprechen. Aber es soll, also gerade diese alten Sorten, da soll es einige geben, die okay sind für Allergiker.
Alles klar. Starten wir einfach mal rein. Wir sprechen heute einfach mal darüber, was es zu beachten gilt, wenn man einen Apfelbaum pflanzen möchte. Wenn man selber sich in seinen Garten so ein kleines Apfelbäumchen reinsetzen möchte. Hat ja auch Vorteile.
Ein Apfelbaum zu pflanzen gehört für viele Leute, die einen Garten haben, ob im Haus oder sonst wo, einfach dazu. Und ich glaube, für viele ist es auch so, erst dann ist es ein richtiger Garten, wenn da ein Apfelbaum drin steht, auch wenn es nur ein kleiner ist. Der Apfel, der ist einfach gespickt voll mit allen möglichen Märchen, Geschichten drumherum und der, auch noch selber ist er ja einfach lecker, ne? Insofern hat er schon seine Berechtigung. Er ist für viele Viecher gut, für viele Insekten, für Vögel und so weiter. Ist also gut für die Biodiversität und er macht auch relativ wenig Arbeit. Wenn er erstmal da steht, muss man nur ein bisschen schnippeln. Und das war's dann schon.
Und im Sommer kann er ja auch ganz fantastisch Schatten spenden, ne?
Ja. Und der Schatten unter einem Baum ist so viel besser als unter einem Sonnenschirm oder einer Markise. Es ist einfach immer kühl. Und also, du merkst, ich liebe Äpfel.
Ein Apfelfan, also wie er im Buche steht. Wie geht man denn das Projekt an, wenn man dann tatsächlich irgendwann Früchte ernten möchte?
Ja, das wie vieles im Leben geht's mit Entscheidungen los. Ich muss erstmal ein paar Entscheidungen fällen. Also erstmal den Standort. Ne? Wo soll der Baum stehen? Habe ich überhaupt den Platz dazu? Und kleiner Spoiler, wenn man nicht den Platz hat oder meint, man hat ihn nicht, es gibt auch wirklich Apfelbäume, die ganz klein bleiben und die wirklich in jeden Garten passen. Also Apfelbäume brauchen auf jeden Fall viel Sonne, 6 Stunden Sonne am Tag, wirklich nicht weniger, das geht alles auf Kosten des Aromas. Dann brauchen sie einen humus- und nährstoffreichen Boden. Nährstoffreich kriegt man ja hin durch Düngung. Humusreich kriegt man hin durch immer wieder Kompost ausbringen. Das ist einfach gut. Und wenn man in kühlen Regionen wohnt, zum Beispiel in der Eifel oder im Erzgebirge, dann sollte man Sorten auswählen, die relativ spät blühen. Weil wir haben ja das Problem, durch den Klimawandel beginnen die Pflanzen zwar früher auszutreiben, aber dann gibt es nochmal so im April oft solche Spätfroste. Dann blühen die Äpfelbäume schon und dann, wenn der Frost da reingeht, dann gehen die Blüten kaputt und damit ist die Ernte futsch. Also spätblühende Sorten da, wo es eine kühle Region gibt. Ja, und der Platzbedarf, der hängt eben, wie gesagt, von der Baumform ab, von der Sorte und auch von der Unterlage, auf die veredelt wurde.
Da musst du mir gleich nochmal ein bisschen mehr zu erzählen. Um welche Unterlage handelt es sich denn da?
ja, können wir auch machen, genau. Also, praktisch alle Apfelbäume, die wir kaufen, sind veredelt. So heißt das. Das hört sich ja auch edel an. So, das bedeutet aber nichts anderes, dass auf meistens einen Wildapfel oder eine spezielle Kultursorte, eine Unterlage, ein anderer Apfel, nämlich die eigentliche Sorte drauf veredelt wurde. Also, da wurden 2 verschiedene Bäume miteinander verbunden.
Ah, gekreuzt oder wie? Das Beste von allen Seiten.
Ja, quasi das Beste von allen Seiten, aber eben nicht gekreuzt. Also es ist keine Vermehrung über die Blüten und über Früchte und so weiter, sondern ich habe einen stabilen Stamm, also ich habe einen Apfelbaum, eine Unterlage sozusagen. Das ist ein ganz normaler Apfelbaum, der bestimmte Sorteneigenschaften mitbringt. Zum Beispiel, dass er sehr schwach wächst. Also, dass er kein immens großes Wachstum hat. Und da schneide ich zum Beispiel den oberen Teil komplett weg, schneide ich einfach ab und setze da von der Edelsorte, zum Beispiel von meinem Topaz oder Alkmene, von der Sorte, die ich haben will, setze da durch eine Veredelungsmaßnahme dieses Edelreis auf diese Unterlage, auf diesen anderen Baum drauf, verbinde die mit Baumwachs oder Material, was sie gut verbindet miteinander, und dann wachsen die zusammen.
Frankensteins Meisterstück oder was?
Das sind alle Apfelbäume, das sind praktisch alle Obstbäume, die du siehst in den Gärten.
Das gibt's ja gar nicht.
Die sind alle veredelt.
Von gehört.
Was? Ehrlich nicht?
Das ist ja wirklich wie bei Frankenstein, ne?
Nein, das ist ein züchterischer Erfolg.
Frankenstein,
natürlich. Sag mal.
Wirklich. Ich fände es cooler, wenn wir es so nennen.
Also, warum man das Ganze macht, ist, man verbindet die Widerstandsfähigkeit dieser Unterlage, dieses Baumes, der mit den Wurzeln im Boden ist, mit den leckeren Früchten zum Beispiel, also mit den Sorteneigenschaften dieser Edelsorte, die ich da drauf pfropfe. Du kannst sogar auf einen Baum unterschiedliche Sorten veredeln. Das heißt, du kannst auf einem Baum 5 verschiedene Apfelsorten ernten, wenn du ihn entsprechend behandelt hast. So.
Eine kurze Frage habe ich dazu noch. Dann können wir gerne weitermachen bei dem Thema. Viel mit natürlichem Gärtnern hat das ja dann nichts mehr zu tun, ne? Weil in der Natur wird das ja niemals passieren.
Genau, in der Natur wird das niemals passieren, aber in der Natur will ich auch nicht möglichst große, möglichst gesunde Früchte ernten. In der Natur will ich auch nicht zum Beispiel, dass mein Apfelbaum riesig groß wird. Den Tieren ist es halt ziemlich wurscht, wie groß der Apfelbaum ist, den Vögeln zumindest. Aber in so einem Hausgarten will ich zum Beispiel, dass mein Apfelbaum nicht so riesig wird. Und dann kann ich mit dieser Methode, mit diesem Veredeln dafür sorgen, dass ich zwar eine große Krone kriege, aber dass der Stamm nicht so hoch wird. Also ich finde das ganz lustig, so zu sehen, wie du, also du siehst ziemlich fassungslos aus.
Das ich ist bin echt auch ziemlich fassungslos, lustig wirklich. Hier gerade. Also wird man das, also ne, stellen wir die Lebewesen jetzt mal so nebeneinander, wird man das mit Tieren oder Menschen machen? Das wäre schon ziemlich abgefahren, Sabine.
Ja, weil ich meine, wir schneiden Menschen auf und pflanzen denen Organe von einem anderen Menschen ein. Ist das nicht auch abgefahren?
Das ist
also
auch ziemlich abgefahren, ja.
Reden wir über Frankenstein, dann ist das, finde ich, bei den Menschen so ein bisschen schwieriger.
Stimmt, da stehen wir eigentlich den Bäumen auch nichts nach.
Tatsächlich. Nein.
Okay, so viel zur Unterlage und zur Veredelung. Hast du dazu noch was hinzuzufügen?
Ich hätte noch was hinzuzufügen. Das ist nämlich auch praktisch für die Obstbaumschulen, die praktisch Obstbäume herstellen, also die Obstbäume produzieren. Und durch diese Möglichkeit der Veredelung gewinnen die oft ein ganzes Kulturjahr. Also die Bäume sind zum Teil schneller verkaufsfähig und können darum relativ preiswert angeboten werden. Wenn die das nicht machen würden, dauert es viel länger, bis ich einen anständigen Baum habe. Und das heißt automatisch, dass die Bäume dann teurer würden. Also es hat auch einen wirtschaftlichen Vorteil, nicht nur für die Baumschule, sondern für dich als Käuferin natürlich auch.
Na fein.
Und noch, das muss ich schon erzählen, das gibt natürlich spezielle Verfahren, wie man das miteinander zusammenschiebt, das Edelreis und diese Unterlage. Das haben wir im Gartenbaustudium auch gemacht. Ich habe da so mal reingeschnuppert in den Obstbau und der erste Name, der mir dabei unterkam, war, das Verfahren nannte sich dann Kopulation mit Gegenzunge. Es war
okay,
wirklich so.
Ich kann nichts Podcast dafür. Gelernt.
So, wir gehen jetzt einfach weiter und lassen
das mal. Man
kann
es immer selber googeln, was es damit auf sich hat. Alles klar. Sabine, okay, kommen wir mal zurück zum Text. Welche Baumformen gibt es denn da alles so? Womit kann man da starten?
Genau, es gibt nämlich schon mal... Katharina grinst sich gerade so schön ein.
Kann nicht mehr. Also das ist, ich hätte nicht gerechnet, dass es so ausartet bei diesem Thema. Es geht um Apfelbäume, na gut.
Also Baumform, da gibt es tatsächlich mehr Unterschiede, als man denkt. Also es gibt einmal den ganz normalen Hochstamm. Ich glaube, jeder von uns, der Apfelbaum hört, denkt an einen Stamm, der geht vielleicht so bis 1,80 oder so hoch und dann ist oben kugelrund die Krone. Das ist ein sogenannter Hochstamm. Da kann ich gut drunter durchlaufen. Er spendet viel Schatten, gibt viel Lebensraum für Tiere. Der Nachteil ist, er braucht richtig viel Platz und ist auch schwierig bei der Pflege. Nämlich beim Baumschnitt brauche ich echt eine große Leiter, um da hochzukrabbeln. Ein bisschen entspannter ist es dann schon mit dem Halbstamm. Da fangen die Äste schon in Schulterhöhe ungefähr an. Der braucht vielleicht so 30 Quadratmeter Fläche, also ein Baum, ne? 30 Quadratmeter.
Wow.
Sollte man im Kopf haben, so ein Hochstamm gerne mal 60 Quadratmeter Fläche. Also den kann ich nicht mal eben in irgendeine Ecke Pflanzen. Am Anfang natürlich sind sie süß und klein. Es war Babys auch so. Und irgendwann, ja, sind dann auch die Bäume eben so riesengroß. Ja, und diese Halbstämme, die sind insgesamt, bleiben die eben niedriger und sind dadurch in der Pflege beim Baumschnitt zum Beispiel auch deutlich entspannter. Und ich kann auch leichter ernten. Ich gehe da einfach vorbei und schnapp mir einen Apfel. Bei dem Hochstamm, da muss ich fast immer mit der Leiter ran oder mit einem langen Obstpflücker.
Gibt's das denn nicht auch ein bisschen handlicher irgendwie?
Ja, kann ich auch mit dienen. Es gibt diesen Buschbaum oder Niederstamm, da fangen die Äste schon ab Hüfthöhe an. Der braucht vielleicht nur 10 Quadratmeter, der wird halt auch nicht so ausladend. Da kann ich aber mit dem Rasenmäher zum Beispiel nicht so gut drunter langfahren. Also den pflanze ich dann vielleicht eher mal in mein Staudenbeet rein zum Beispiel. Und noch kleiner oder noch schlanker ist der sogenannte Spindelbaum oder Säulenbaum. Der braucht vielleicht nur so ungefähr 1 Quadratmeter Fläche. Der ist auch sehr gut, wenn du ein Obstspalier haben willst. Also wenn du zum Beispiel an der Hauswand oder als statt Zaun ein Obstspalier, ein Apfelspalier machen willst, dann nimmst du am besten so einen Spindelbaum.
Und da wachsen dann auch wirklich Früchte dran? An
da wachsen,
kleinen Büschen.
Ja, und ganz ehrlich, nicht zu knapp. Also wir haben 3 Spalierbäume von Apfel und mit 3 verschiedenen Sorten natürlich, klar, damit wir versetzt immer schön ernten können. Und wir haben bis in den Februar hinein, können wir die essen, also wenn wir die lagern. Da kommt richtig was runter, das ist wirklich enorm.
Okay, die würden ja quasi auch auf meinem Balkon passen.
Ja, genau, es gibt sogar solche Säulenäpfel, sogenannte Säulenäpfel. Die finde ich allerdings, ganz ehrlich, die sehen ein bisschen komisch aus. Aber das ist nur der Stamm und ohne Seitentriebe oder nur mini, mini kurze Seitentriebchen. Und fast direkt am Stamm setzen dann die Blüten und entsprechend auch die Früchte an. Also dann hast du so einen Stock und da wachsen die Äpfel dran. Aber das ist natürlich für einen Balkon super.
Das hängt ja wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen mit der Sorte zusammen, oder? Wie groß das wird?
Ja, 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 ganz genau. Und mit der Unterlage. Wenn du eine schwach wachsende Unterlage hast, dann wird er halt auch nicht so groß. Insgesamt, in seinem ganzen Leben nicht.
Aha.
Ja.
Kann man das denn dann auch selber machen, das mit dieser Unterlage und dem Veredeln und
ja.
So?
Ja. Kannst du selber machen.
Okay, gibt's also mit nur Sicherheit. Ein bisschen reinlesen und dann.
Ja, ja.
Okay.
YouTube gibt dir genaueste Anleitungen und so weiter. Kannst du gut selber machen. Was ich übrigens auch in dem Zusammenhang mit den Bäumen spannend finde, manche denken ja, ich pflanze einen möglichst großen Apfelbaum, damit ich schnell viele Früchte ernte. Und das ist genau nicht der Fall, wenn ich das tue. Weil so ein großer Apfelbaum, der braucht mehrere Jahre, 3, 4 Jahre, 5 Jahre vielleicht, bis der so eingewurzelt ist, dass der auf die Idee kommt, Blüten und Früchte zu machen. Das kann richtig dauern. Und wenn du so kleine Spindelbäume nimmst, wo du denkst, naja, Kollege, ob du irgendwann mal Äppelbäume, also Äpfel bringst, wer weiß, die können schon im 2. Jahr Äpfel tragen. Also je größer der Baum, umso länger musst du auf deine Früchte warten.
Klingt auch irgendwie logisch, ne?
Ja, genau.
Was würdest du denn empfehlen? Dass man lieber einen Baum pflanzt oder 2 oder gleich mehrere? Oder muss man da auf irgendwas achten?
Am besten ist es tatsächlich, wenn du mindestens 2 Äpfel pflanzt. Ein Apfel bedeutet, dass da die Befruchtersorte dann fehlt. Denn Apfelbäume sind Fremdbefruchter. Das heißt, ohne einen zweiten Baum mit einer von einer anderen Sorte, der zur gleichen Zeit blüht, gibt es keine befruchtungsfähigen Blüten und damit auch keine Früchte. Es sei denn jetzt, deine Nachbarn haben alle auch Apfelbäume, die zur passenden Zeit blühen, dann geht das auch. Oder in der Nähe ist eine große Kleingartenanlage und so, das hilft. Aber am einfachsten ist es, du sorgst selbst dafür und nimmst 2 Apfelbäume, die zusammen passen mit der Blütezeit. Da kann dich auch so eine Obstbaumschule gut beraten. Die wissen das. Und manchmal steht das sogar auch auf den Etiketten drauf oder man googelt es einfach mal, welche Sorte, also ich will unbedingt Alkmene haben, welche ist die beste Befruchtersorte dafür zum Beispiel. Und dann brauchst du natürlich auch für die gute Befruchtung schön viele Insekten, vor allen Dingen Bienen, Wildbienen auch. Und dann sind wir wieder beim natürlichen Garten und bei einer Blumenwiese und so weiter. Aber das hat man ja alles schon.
Genau, da kann man gerne mal den Podcast hier durchforsten, wo die entsprechende Folge davon ist. Denn die gibt es auf jeden Fall. Ich weiß gerade noch nicht mal, wie sie heißt.
Ja, ich auch nicht mehr, aber genau. Guck doch einfach mal durch.
Genau, du hattest gerade die Apfelsorten angesprochen. Da gibt's ja reichlich. Zumindest, wenn man sich mal auf Wochenmärkten umguckt, da kommt man ja gar nicht hinterher.
Also das ist auch echt der Hammer. Es gibt allein in Deutschland etwa 2000 verschiedene Sorten. Und ich weiß nicht, ob die da die alten, ganz alten Sorten überhaupt alle mitgezählt haben, denn manche alten Sorten kannst du ja gar nicht mehr bekommen oder nur auf Spezialitätenmärkten sozusagen. Und was ich dabei ganz wichtig finde, ist, ich mag zum Beispiel durchaus ganz gerne mal ein Elster essen. Das ist ja so die beliebteste Apfelsorte auch in Deutschland. Aber das ist überhaupt kein guter Baum für den Anbau im eigenen Garten, weil der ist nämlich sehr empfindlich. Der kriegt sehr gerne Pilzkrankheiten und selbst im Bioanbau muss viel gespritzt werden. Im konventionellen Anbau wird der, wie viele oder eigentlich fast alle anderen Apfelbäume auch, die werden 12 bis 15 Mal in der Saison gespritzt gegen alle möglichen Viecher und Krankheiten und so weiter. Und Elster würde ich jetzt wirklich überhaupt nicht empfehlen für einen Anbau im eigenen Garten. Also insofern, ja, es gibt große, kleine, es gibt gut lagerfähige, es gibt welche, die ganz früh reif werden. Wer also, weiß ich nicht, immer im September in Urlaub fährt, der nimmt vielleicht welche, die im August schon reif werden. Wer einen guten Keller hat, der nimmt welche, die er gut lagern kann und so weiter. Also es gibt sogar welche mit rotem Fruchtfleisch, wenn man mal was ganz Besonderes haben will. Mhm. Ja, viel Spaß bei der Auswahl.
Also du würdest empfehlen, dass man sich da mal vielleicht irgendwie umschaut oder beraten lässt. Gibt es denn da Beratungen irgendwie?
Es gibt, also ich würde erstmal so losgehen, dass ich möglichst viele verschiedene Sorten selber probiere zu essen. Also auf Wochenmärkten kriegt man meistens auch eine größere Auswahl als in den Supermärkten an Äpfeln, um mal so reinzuschmecken. Es gibt manchmal auch Obstmärkte, wo man gerade so alte Sorten auch mal testen kann, mal probieren kann. Das würde ich sehr empfehlen. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, bei der Auswahl darauf zu achten, dass die Apfelsorte sehr resistent ist gegenüber möglichst vielen Pilzkrankheiten. Also Äpfel kriegen alles Mögliche von Schorf über Mehltau. Da hilft es schon, wenn man resistente Sorten nimmt. Die werden in der Regel wirklich deutlich weniger krank.
Du hattest anfangs erwähnt, dass es vielleicht doch eine Hoffnung für mich als Allergikerin gibt, weil ich vertrage Äpfel, wie gesagt, wegen des Sorbitgehaltes nicht. Habe ich übrigens erst mit 17 rausgefunden.
Ach du Schande,
echt? Mit 17 habe ich mich testen lassen und bin 17 Jahre meines Lebens mit Schmerzen rumgelaufen. Was gibt es denn da für Sorten, an die ich mich halten könnte?
Ja, es gibt zumindest Sorten, die deutlich besser vertragen werden. Dazu gehört zum Beispiel Alkmene. Ist auch ein sehr leckerer Apfel, roter Boskop und die Goldparmäne. Das sind also Apfelsorten, auch eher ältere Apfelsorten, die weniger von diesem Allergieprotein enthalten, diesem MALD1. Ja, die werden besser vertragen. Man kann, soweit ich weiß, beim Arzt auch einen Test machen lassen nochmal, um das nochmal abzuklopfen.
So, dann haben wir jetzt endlich unsere Sorten gefunden, die wir uns in den Garten stellen wollen. Wie geht's denn jetzt los? Wie pflanze ich einen Apfelbaum, Sabine?
Genau, jetzt sind wir eigentlich erst beim Thema, ne? Hilfe. Aber ich meine, letztlich, du hast ja so einen Apfelbaum wirklich Jahrzehnte in deinem Garten. Du siehst ihm jeden Tag beim Wachsen zu und dann soll es auch einfach einer sein, den du dir wirklich gerne anguckst, weil du seine Früchte gerne isst. Ne? Also, am einfachsten wachsen die Bäume an, wenn sie wurzelnackt sind. Das heißt, nicht die praktischen, die im Topf stehen und die man so im Gartencenter kaufen kann, sondern meistens kriegt man die Wurzelnackten nur in der Obstbaumschule. Die haben tatsächlich keinen Topf, keinen Wurzelballen. Die haben nur die nackten, dicken Wurzeln. Das sieht aus wie Stöcke mit ein bisschen Astgezwirbel unten dran, also an den Wurzeln. Und die kann man auch nur von November bis April pflanzen. Das heißt, die kannst du auch den Rest des Jahres über gar nicht kaufen. Die gibt's nur im Winterhalbjahr. Und beim Pflanzen machst du es im Grunde genommen so wie immer. Also erstmal schön gießen, wenn du einen Topf hast, oder diese wurzelnackten Pflanzen erstmal ein paar Stunden in einen Eimer mit Wasser stellen, damit sie sich schön vollsaugen. Musst du natürlich ein bisschen Platz schaffen. Wenn du ihn in den Rasen pflanzen willst, dann musst du den Rasen natürlich erstmal ein bisschen abstechen und Unkraut entfernen, Steine wegmachen und so weiter, das Übliche. Und dann gräbst du ein großes Loch, und zwar viel größer, als es eigentlich sein muss, weil das machst du ja für diesen schönen Apfelbaum nur einmal und dann sollte man sich, oh, ihr wisst es schon, ne? Dann sollte man sich wirklich Mühe geben und das auch mit viel Zeit und Ruhe machen und nicht so, ach komm, rein in die Erde und zack, weitermachen.
Muss ich mir denn dafür extra einen Bagger mieten oder geht das auch, kriege ich das auch irgendwie mit dem Spaten?
Nein, das kriegst du mit dem Spaten gut hin. Diese Wurzelnacken, gerade wenn du einen kleineren Baum nimmst, da, boah, also da reicht ein Meter Durchmesser, reicht da in der Regel. Das ist dann schon ganz gut gefasst. Ja, also keine Angst, keine Angst. Aber ja, gut, dass du es ansprichst. Und dann, also erstmal das Loch machen, dann noch unten im Boden des Loches den Boden auflockern, also dass das nicht so ganz fest ist. Und dann der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe zum Apfelbaumpflanzen oder Obstbaumpflanzen war, gleich in das Pflanzloch auch den Anbindepfosten reinsetzen und nochmal mit so einem Vorschlaghammer in den Boden versenken. Also stabil in den Boden bringen. Das ist einfacher, wenn das Loch offen ist, als wenn es schon wieder zu ist. Da muss man einfach viel mehr kloppen.
Und man macht vielleicht auch weniger Wurzelwerk kaputt, ne?
Ja, genau. Auch das.
Das ist ja alles ganz schön anstrengend. Also man sollte sich da vielleicht für die ganze Geschichte, wenn man jetzt nicht so die Muskelkraft hat, nochmal jemanden zur Seite stellen. Aber wie geht's denn dann weiter? Dann haben wir unser Riesenloch gegraben.
Genau, dann gibst du noch ein bisschen organischen Dünger ins Pflanzloch. Gerne den von Neudorf, der heißt bei uns AZ Beeren- und Obstdünger. Und den Aushub, den mischst du 1:1 am besten mit einer torffreien Pflanzerde. Zum Beispiel mit Neudohum Pflanzerde. Das hat den Hintergrund, dass du dem Baum wirklich beste Anwachsmöglichkeit lieferst, dass der wirklich möglichst schnell anwachsen kann, um Wasser aufzunehmen, um Feinwurzeln zu bilden, mit denen er sich verankern kann und so weiter. So, dann hältst du den Baum so ins Pflanzloch rein, dass diese Veredelungsstelle, dieser Knubbel sozusagen, eine Handbreit über dem Boden liegt. Wenn die unter dem Boden liegen würde, dann würden an der Stelle noch zusätzliche Wildtriebe so rauskommen, die will man nicht haben. Also diese Veredelungsstelle muss, das sollte 5 Zentimeter mindestens über dem Boden liegen. Und dann hast du den Baum da reingehalten oder hältst ihn rein. Deswegen ist auch gut, wenn du zu zweit bist. Die zweite Person schaufelt dann das Loch zu. Ab und zu ruckelst du so ein bisschen mal am Stamm, damit so zwischen den Wurzeln auch die Erde gut reinrieselt. Ja, und dann drückst du nochmal die Erde an. Das kann man mit dem Fuß machen, aber nicht richtig stampfen, sondern einfach nur andrücken. Dann einen Gießrand formen.
Der gute alte Gießrand,
genau. Das heißt einfach, man baut praktisch so einen kleinen Burggraben, damit das Wasser, was man jetzt gleich daran kippt, damit das Wasser nicht wegfließt, ganz einfach, genau. Und dann kommt natürlich das Angießen, wie der Gärtner sagt, also mit der Gießkanne ordentlich Wasser dran kippen. Das kann man sogar machen, wenn es regnet. Sieht zwar komisch aus, aber damit das Wasser wirklich auch in die Bodenschichten geht, wo die Wurzeln sind und so, ganz wichtig.
Und dann ist man fertig?
Ja, fast, genau. Ah. Du hast ja jetzt den Pfosten, du hast den Baum und die verbindest du natürlich mit einem Jutestrick oder Kokosstrick oder was man da so hat, also etwas mit so einem dickeren Durchmesser. Und das machst du so in Form von einer 8, schlingst du dieses Seil um den Pfahl und um den Baum. Das macht man in Form einer 8, damit nicht der Stamm an dem Pfosten scheuern kann. Und das war es dann eigentlich auch schon. Dann kannst du noch den Wurzelbereich, also alles, was jetzt nackte Erde ist, mit Mulchkompost abdecken. Und in den nächsten Monaten einfach immer noch gut ans Gießen denken, auch im Winter sogar, weil wenn es nackte Erde hat und Frost, dann trocknet der Boden auch sehr aus. Ja, und das ist es dann eigentlich schon.
Und wie pflege ich das Ganze dann weiter, damit es möglichst gut auch angeht?
Genau, also Gießen hatten wir schon. Jedes Jahr im März düngen mit einem organischen Dünger. Und auch mit Kompostmulchen, das ist auch ganz schön. Nur sollte der Kompost und das Mulchmaterial, das sollte nicht den Stamm berühren, weil es sonst schnell mal Fäulnis geben kann. Also ein bisschen Abstand halten. Mhm. Dann war es das eigentlich schon. Es gibt natürlich noch so einiges über Äpfel zu erzählen, nicht zuletzt den Baumschnitt, das ist immer wieder Thema, aber ich glaube, das sprengt jetzt unseren Rahmen.
Ich glaube, auch für heute reicht es erstmal zum Thema Apfelbaum. Das war ja extrem viel Input, Sabine. Hast du denn trotzdem, ich weiß, es ist schwer, aber hast du trotzdem 3 ultimative Tipps, kurz und knapp zusammengefasst, was man so im Hinterkopf behalten sollte, wenn man einen Apfelbaum pflanzen möchte?
Na gut, fasse dich kurz, ne? Tipp 1 ist, Apfelbäume pflanzen, unbedingt. Tipp 2, sich wirklich Mühe geben bei der Auswahl der Baumform und der richtigen Sorte. Und Tipp 3, macht es den Wurzeln im Pflanzloch richtig gemütlich, pflanzt sorgfältig und so weiter. Ihr habt es ja gehört.
Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen, ne?
Genau.
Wenn man jetzt doch noch irgendwie Fragen hat oder Anmerkungen oder Kritik oder Lob, wie kann man dich denn erreichen? Oder die Firma Neudorf?
Genau, also ich packe gerne wieder meine direkte E-Mail-Adresse in die Shownotes. Dann könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt uns aber auch auf neudorf.de kontakten, eine Mail schreiben oder in unserem Forum auf der Webseite Fragen stellen. Und natürlich könnt ihr uns auch über Facebook und Insta direkt Nachrichten schicken.
Na fein, dann mal frohes Pflanzen und bis zur nächsten Folge.
Genau. Tschüss.
Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.